Radio SRF.
SRF 4 News, die Woche in der Romandie.
Am Mikrofon Eric Facon. Unser erstes Thema führt uns in den Kanton Genf. Pierre Mode, der Zuständige für die Polizei, hat es momentan nicht einfach. Es geht um eine Schadenssumme von 3.500 Schweizer Franken, die sich nun aber in einen größeren Fall mit einer größeren Summe verwandelt hat. Ich habe unseren Mitarbeiter Ron Hochuli gefragt, um was es denn beim ursprünglichen Fall ging.
Es geht um das Geld einer ungefähr 40-jährigen Frau aus Rumänien, die im Verlauf des Jahres 2009 mehrmals von der Polizei gebüßt wurde. Und die Summen, die sie auf sich hatte, wurden jeweils beschlagnahmt. Das ist nur ein Teil des ganzen Falls. Die Polizei hat seit fast 10 Jahren mehr als 35.000 Franken beschlagnahmt bei Roma, die in Genf betteln.
Und was ist dann mit diesen 3.500 Franken passiert?
Es gibt in Genf eine Anwältin, die sich für die Roma einsetzt. Und sie konnte klarmachen, dass die Polizei die Summe konfisziert hatte, dass aber nie danach einen gerichtlichen Entscheid getroffen wurde. Andererseits muss man sehen, dass das konfiszierte Geld ja theoretisch eben als Kompensierung für unbezahlte Bußen gesehen wird. Doch die Bußen, argumentierte die Anwältin, die seien verjährt. Insofern müsste nun eigentlich die Polizei das Geld zurückerstatten.
Und was sind denn die Folgen?
Ja, es kam zu einer riesigen Überraschung. Die Anwältin forderte, wie gesagt, vom Genfer Sicherheitsdepartement, dass das Geld zurückgegeben würde. Und der Bußendienst des Sicherheitsdepartements, der gab auch tatsächlich grünes Licht. Die Bettlerin bekam folgedessen die 3.500 Franken zurück. Das Sicherheitsdepartement kommentierte schlicht und einfach, juristisch sei der Fall klar, es gäbe keine andere Lösung, als das Geld zurückzugeben.
Und wieso ist denn, wie ich eingangs gesagt habe, der Fall noch weit größer geworden?
Weil Pierre Mode, der freisinnige Chef des Sicherheitsdepartements in Genf, der erst von der ganzen Geschichte in der Presse erfuhr, sofort den Rückwärtsgang einschaltete und forderte, dass die Anwältin, die die Summe schon einkassiert hatte, das Geld im Endeffekt doch zurück an den Staat bezahlen sollte. Schließlich, argumentierte Mode, sei die konfiszierte Summe eine Kompensierung für die Bußen, die die Roma sowieso nie bezahlen. Das sei völlig legitim und es käme nicht in Frage, dass man weder in diesem Fall noch in allen anderen Geld zurückerstattet an Leute, die so Mode das Genfer Recht verletzt hätten.
Und was passiert denn nun?
Nun wird das Ganze sehr heikel, politisch und wählerisch gesehen. Für Pierre Mode war natürlich der Rückerstattungsentscheid nicht gerade positiv. Die Anwältin auf der anderen Seite wirft ihm auch reiner wahltaktischer Zynismus vor, doch sein Entscheid wird sie nun gerichtlich anfechten und dies mit guten Chancen zu gewinnen. Sie wolle nicht nur gewinnen, sagte sie selbst, sie wolle dafür sorgen, dass sich der Staat bei den Romas entschuldigt für die Art und Weise, wie sie in Genf behandelt werden.
Und den Romas wird das Geld tatsächlich jetzt zurückerstattet oder ist das alles bei der Anwältin?
Das ist nun die große Frage. Es wurde einen administrativen Entscheid getroffen, eben Rückerstattung. Dieser Entscheid wurde vom Sicherheitschef Pierre Mode angefechtet. Nun will die Anwältin einen juristischen Entscheid. Da geht es natürlich in erster Linie um den Fall dieser 40-jährigen Frau. Doch je nachdem, wie der Gerichtsentscheid ausfällt, wird das natürlich Konsequenzen haben für alle Romas, denen eben Geldsummen beschlagnahmt wurden. Und ja, dies könnte nicht nur natürlich für die Bettler aus Rumänien sehr positive Folgen haben. Es könnte auch zu einer riesigen politischen Geschichte werden in Genf. Die Romas, die haben hier einen schlechten Ruf. Politisch wollte man vor einigen Jahren hart auf sie losgehen, wenn ich das so sagen darf. Es wurde ihnen das Betteln verboten. Sie wurden regelrecht von der Polizei verfolgt. Nun ja, aus dieser Geschichte könnte etwas Brisantes werden in Genf.
Das zweite Thema, Ron Hochuli, der Kanton Waadt und der biologische Gemüseanbau. Da steht der Kanton sehr wenn nicht sogar sehr, sehr schlecht da, mit dem Kanton Schaffhausen zusammen zu hinterst in der schweizerischen Wertung. Wie erklärt sich denn sowas?
Auf der einen Seite mit strukturellen Faktoren. Der Kanton Waadt hat tendenziell Bauern mit sehr großen Höfen und auf sehr großen Höfen ist es eben schwierig, biologischen Anbau zu betreiben, weil es mit einem sehr großen Aufwand verbunden ist. Und dazu kommt, dass es im Kanton Waadt immer weniger Vieh gibt und somit auch wenig natürlicher Dünger. Dazu kommt, dass die Winzer in die Statistiken mit einfließen und nur sehr wenige Bio-Anbau betreiben. Schließlich ist das mit Sicherheit auch kulturell bedingt. Die Westschweizer sind in diesem Bereich mit Sicherheit konservativer als die Deutschschweizer.
Sind die Gründe, die die Bauern denn angeben, überhaupt stichhaltig oder geht es nur darum, dass Nicht-Bio auch weniger kostet in der Produktion?
Sagen wir es so, es sind valable Entschuldigungen, doch selbstverständlich, und das geben einige Bauern auch zu. Bioproduktion bedeutet mehr Arbeit, bedeutet mehr Risiken. Was auch immer wieder kommt seitens der Bauern, ist einfach die Angst auch umzusteigen. Man weiß, in den ersten 2 Jahren muss man investieren, man muss seine ganze Arbeitsweise neu überdenken. Es ist quasi, das sagen einige Bauern selbst, ein Sprung ins Freie, und dieser Sprung, der macht auch manchen Angst.
Und was soll denn nun geschehen? Also ich denke mir, die Landwirtschaftsbehörde des Kantons Waadt, die hat Interesse daran, das zu ändern.
Ja, absolut. Es sei schlicht und einfach nicht zu verteidigen, sagen die Behörden, dass bloß 4% der ganzen Produktion mit dem Label Bio gemacht würde. Das Waadtländer Amt für Landwirtschaft hat nun eine regelrechte Bio-Offensive gestartet und hat diese Woche eine erste Bilanz gezogen. Jeweils während 2 Jahren werden die Bauern, die beschließen, auf Bio zu wechseln, finanziell unterstützt, und eine Art Risikoprämie bei Krankheit der Kulturen wird während den ersten 5 Jahren vom Staat garantiert. Und die ersten Etappen sind vielversprechend. Ungefähr 20 Bauern im Jahr stellen um auf Bio in der Waadt nun, und viele Bauern sagen es selbst, sie arbeiten mehr. Ja, klar, aber sie verdienen auch mehr. Doch ohne staatliche Unterstützung hätten sie den Schritt nie gewagt.
Und wenn ich jetzt auf den Markt gehe, zum Beispiel in Lausanne, finde ich da Bioprodukte?
Absolut. Es gibt auch immer mehr Läden, kleinere vor allem, die auf Bioproduktion umstellen. In der letzten Zeit gab es sogar Informationskampagnen von Großverteilern wie etwa die Migro, die sich beschwerten über den Mangel an lokaler Bioproduktion. Sie seien darauf angewiesen, Bioprodukte zu importieren, eben weil es an lokaler Produktion mangelt. Und das ist sicher auch ein Antrieb für die Bauern, die an ein Umstellen denken. Beim Verkauf gibt es wenige bis keine Probleme. Im Gegenteil, der Trend, der wächst an.
Ein letztes Thema, Ron Hochuli. Procter & Gamble ist eine große internationale Firma und die ist seit 60 Jahren in Genf ansässig. Das ist einerseits Grund zum Feiern und das ist auch passiert, aber nicht nur, denn gleichzeitig wurden da auch noch andere Töne hörbar. Welche denn?
Auf der einen Seite sagte die Direktorin von Procter & Gamble Schweiz, die lokale Direktorin wohlgesagt, Frédérique Reblandry heißt sie, wir versichern euch, dass wir weitere 60 Jahre hier bleiben wollen. Das sagte sie diese Woche. Procter & Gamble wird ja in Genf quasi wie eine lokale Firma gesehen. Sie ist ein sehr beliebter Arbeitgeber hierzulande, die sowohl in den letzten 3 Jahren auch Stellen gestrichen wurden. Immerhin, am Genfer Sitz für die Geschäfte in Europa, Nahost und Afrika arbeiten nach wie vor 3000 Personen. Doch es sollte zu einem weiteren Personalabbau kommen, und generell ist Procter & Gamble, und auch das sagte die Firma wieder diese Woche, dafür bekannt, dass man jede 5 bis 10 Jahre analysiert, welchen Standort denn am besten, am günstigsten ist. Und inoffiziell hört man bereits, dass nach 2020 die Präsenz in Genf alles andere als gesichert sei.
Aber da müsste der Kanton Genf ja etwas dagegen haben.
Ja, allerdings, doch Genf hat sein Schicksal bei dieser Frage nur teilweise in eigenen Händen. Denn Procter & Gamble bedauert auf der einen Seite der starke Schweizer Franken im Vergleich zum Dollar. Und zum Zweiten warten natürlich alle ausländischen Firmen auf die Steuerreform, die auf sie zukommt, auf kantonaler Ebene und die dafür sorgen wird, dass es einen einheitlichen Steuersatz gibt, der sowohl für Schweizer und ausländische Firmen gelten wird. Damit wird die Steuerrechnung der ausländischen Firmen fraglos steigen. Die Frage bleibt, um wie viel?
Und was macht nun der Kanton Genf?
Nun wird Genf bestimmt alles daran setzen, dass Procter & Gamble bleibt. Immerhin ist es ein Unternehmen, das nicht auf Expats, sondern eben hauptsächlich auf lokale Arbeitskräfte zählt, in Genf investiert und ganz klar zur guten Wirtschaftslage beiträgt. In gewissen Kreisen wird sogar gesagt, es werde total unterschätzt, wie sehr Genf Procter & Gamble abhängig geworden sei. Und man darf auch nicht vergessen, dass ein Abgang einer solchen Firma, eines solchen Giganten, auch symbolisch eine Katastrophe wäre. Denn es ist ja bekannt, die eine Firma zieht die nächste an, wenn sie kommt. Dieser Trend funktioniert auch andersrum. Wenn eine große geht, dann überlegen sich's andere auch.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse.
SRF 4 News, die Woche im Tessin.
Als erstes geht es im Wochenrückblick aus dem Tessin um eine alte Villa, die zerstört werden soll. Es handelt sich um die Villa Galli in Melide, auch La Romantica genannt, die romantische. Ich habe Marian Baltesberger von der Tessiner Zeitung gebeten, uns diese Villa zu schildern.
Das ist ein Haus aus dem 18. Jahrhundert von Architekten Leopold Galli erbaut, deshalb auch der Name. Damals hat er auf einer Landzunge seinen Herrschaftssitz aufgestellt. Da gab es noch keinen Seedamm von Melide, noch keine Brücke, noch keine Autobahn und natürlich auch keine Eisenbahn. 1951 wurde dieses Wohnhaus in ein Tanzlokal umgewandelt, das dann zu La Romantica wurde. Da haben die Schönen und Reichen gefeiert. Man sagt sogar, dass Clark Gable da war und sich den Luganersee und die Umgebung angesehen hat.
Aber wieso soll dieses Haus jetzt abgerissen werden?
Dieses Haus ist seit einigen Jahren in Besitz einer Offshore-Firma mit Sitz auf den Cayman Island und wurde zu einem Spekulationsobjekt. Man plant da ein Luxusappartement und einen Hotelkomplex zu errichten.
Aber gibt es denn da keinen Widerstand, sagen wir mal, seitens des Denkmalschutzes oder auch des Heimatschutzes?
Die letzten Jahre waren eigentlich geprägt von diesen Diskussionen um die Villa Galli. Da hat auf der einen Seite der Heimatschutz hat beim Kantonsrat interveniert, man müsse die Villa unbedingt sofort unter Schutz stellen. Das ist sie offiziell nicht. Dann hat es Grossräte gegeben, im Kantonsparlament verschiedene Anfragen, die sich um den Erhalt dieser Villa interessierten. Sogar die Dozenten der Fachhochschule SUPSI haben sich dafür eingesetzt. Das war ein langes Hin und Her. Der Kanton hat immer wieder versucht, mit dem Besitzer zu sprechen. Es gab sogar Pressekonferenzen, Medienkonferenzen. Die eine Woche titelten die Tageszeitungen Villa Galli oder La Romantica ist gerettet. Die Woche drauf hieß es wieder, jetzt wird sie abgerissen.
Und was sagt denn die Bevölkerung dazu? Gibt es da auch irgendwelche Kommentare?
Es gab oder gibt einerseits in Melide ein Bürgerkomitee, das Unterschriften gesammelt hat. Schlussendlich hat dann aber der Entscheid des Gemeinderats im letzten April den endgültigen Schlusspunkt unter diese Streitigkeiten oder unter diese Diskussion gesetzt. Damals ging es um eine Umzonung, wo die Gemeinde Melide das Gebiet mit der La Romantica übernommen hätte und dafür Gemeindegebiet an dieses Unternehmen, das jetzt Besitzerin der Villa Galli ist, abgetreten hätte. Das Gemeindeparlament hat sich dann aber gegen diese Umzonung entschieden, weil auf der einen Seite die finanzielle Belastung für die Gemeinde zu hoch gewesen wäre, das Gelände der Villa Galli zu kaufen, und auf der anderen Seite das Gebäude selbst mittlerweile in einem so schlechten Zustand ist, dass man es auch nicht mehr hätte erhalten können.
Das heißt, es ging wieder mal um Geld, um ganz viel Geld. Nun stellt sich noch eine weitere Frage. Ist denn dieser Fall von der Villa Galli, ist das ein Einzelfall im Tessin?
Solche Fälle gab es in den letzten Jahren immer wieder, und zwar im ganzen Tessin, egal in welcher Region. Nur wenige hundert Meter von der Villa Galli entfernt stand bis vor 2 Jahren die Villa Branca. Das war ein altes Weingut, wunderschön anzusehen, mittlerweile dann auch zerfallen. Auch das wurde abgerissen und musste einem Wohnblock weichen. Ein Beispiel hier aus dem Locarnese ist zum Beispiel das Hotel Reber in Locarno, das dem Erdboden gleichgemacht wurde und wo jetzt auch Eigentumswohnungen entstanden sind.
Aber gibt es denn da in der Bevölkerung oder in der Öffentlichkeit kein Bewusstsein dafür, dass solche Bauten vielleicht auch erhaltenswert wären?
Es gibt immer wieder Diskussionen, aber oft kommen die dann zu spät. Wenn die Abrissbirne schon am Werk ist, dann folgt der große Aufschrei. Leider hat die Immobilienspekulation im Tessin immer noch die Oberhand. Und es geht auch nicht im eigentlichen Sinn darum, dass man irgendwas Altes erhalten will, sondern es ging eigentlich darum, dass dem Tessin die Charakteristik ein bisschen beizubehalten. Und das wurde leider in den letzten Jahren immer mehr vernachlässigt.
Nun kann man sich aber auch vorstellen, dass Zerstörung von solchen Bauten, dass die auch für den Tourismus nicht gerade von Vorteil sind.
Bestimmt nicht, weil Umfragen zeigen immer wieder unter den Gästen, dass Tessin besonders seiner Landschaft wegen geschätzt wird und dazu gehören natürlich auch die typischen Tessiner Häuser.
Wechseln wir das Thema, Marianne Baltisberger, und kommen wir zum Weinfest in Bellinzona, eine traditionelle Veranstaltung, die vor dem Aus steht. Aber warum denn?
Ob sie wirklich vor dem Aus steht, das entscheidet sich am nächsten Montag. Dann will das Organisationskomitee darüber informieren, ob und in welcher Form die Veranstaltung weitergeführt wird. Der Streitpunkt ist, dass die Schließung vorverschoben wurde. Bis jetzt konnte man bis um 1:30 Uhr nachts Musik hören, auch auf den Plätzen, auch im Freien. Und um 2 Uhr war dann endgültig Polizeistunde. Jetzt wurde beschlossen auf staatsrätlichen Entscheid, dass bereits um 12:30 Uhr Schluss ist mit allem, sowohl mit der Musik als auch mit dem Getränkeausschank.
Und woher kommt dieser Entscheid?
Dieser Entscheid ist aufgrund von Einsprachen von Anwohnern aus der Altstadt entstanden, die sich schon in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder gegen Lärm im Zentrum von Bellinzona gewehrt haben. Es gab sogar mal eine Diskussion, dass 65 Dezibel die maximale Lärmgrenze sein soll in Bellinzona. Das heißt, auch in den Bars hätte man nicht lauter Musik hören sollen als leichte Hintergrundunterhaltung. Schon dann dasselbe für die Konzerte im Freien.
Nun, eines sind die Anwohner in der Altstadt, das andere ist die Bevölkerung. Was sagt man denn da?
Die Bevölkerung ist natürlich geteilter Meinung. Das sind auf der einen Seite die Jugendlichen, die Studenten und Lehrlinge, die sich eine lebendige Stadt wünschen, gerade in den Sommermonaten auch, wo man auch draußen feiern kann. Das Organisationskomitee der Bacica, wie das Weinfest in Bellinzona heißt, zum Beispiel sagt, diese 4 Stunden, die ihnen jetzt gestrichen wurden, sind Stunden, in denen sie Umsatz machen, guten Umsatz. Es lohne sich deshalb eventuell aus finanzieller Sicht nicht mehr, das Weinfest weiterzuführen. Die Bevölkerung im Allgemeinen, und das gilt auch für diejenigen, die außerhalb Bellinzonas in den Tälern wohnen, die wünschen sich eine lebendige, eine offene Stadt. Dem stehen die Anwohner der Altstadt gegenüber. Das sind zum Teil sehr einflussreiche Familien in Bellinzona, denen es immer wieder gelingt, diesen unterhaltsamen Abendveranstalten den Riegel zu schieben.
Ist aber auch touristisch vielleicht ein Problem?
Das ist bestimmt touristisch ein Problem. Der Gemeindepräsident von Bellinzona, Mario Branda, sagt zwar, sie hätten dennoch 17 Veranstaltungen und an 94 Abenden im Jahr irgendwas los. Im August ist ein großes Gotthard-Konzert mit der Band Gotthard. Aber trotzdem verliert Bellinzona auch aus touristischer Sicht an Attraktivität, wenn es abends um 6:30 Uhr quasi schon Polizeistunde und Ruhestunde ist.
Frau Baltisberger, darf ich noch mit einem Klischee kommen? Und dieses Klischee, das heißt, Südländer haben es ganz allgemein gern lauter als die Nordländer. Das ist so eine Geschichte, die hier im Norden immer wieder herumgeistert. Scheint überhaupt nicht zu stimmen.
In dem Fall gehört das Tessin noch nicht ganz zu den Südländern. Denn beispielsweise auch in Locarno gibt es immer wieder Einsprachen von Seiten der Personen, die am Hang über Locarno wohnen und die sich beschweren wegen den Lärmemissionen im Sommer. Das sind Konzerte auf der Piazza Grande, das sind auch verschiedene Restaurants und Bars, die an den Sommerabenden draußen irgendwelche Aktivitäten mit Musik anbieten.
Sind wir direkt bei den Open Airs gelandet, Frau Baltisberger? Jetzt wird diese Festivalsaison eingeläutet, und zwar mit Jazz Ascona. Was läuft denn da?
Das wird in den nächsten 10 Tagen wird das Ascona so ein bisschen das Mekka des Jazz, des Classic Jazz in Europa. Jeden Abend gibt es Konzerte. Neuerdings sind die von Sonntag bis nächsten Donnerstag gratis. Damit will man ein bisschen auch die lokale Bevölkerung wieder vermehrt nach Ascona locken. An den Wochenende wird Eintritt verlangt. Die ganze Piazza von Ascona ist eine Bühne nach der anderen und das kann man flanieren, Musik hören. Es gibt große Acts auf der Hauptbühne und damit wandelt sich Ascona ein bisschen in ein New Orleans am Lago Maggiore.
Nun gibt es etliche solche Veranstaltungen quer durch den Sommer hindurch im Tessin. Stellt sich aber trotzdem die Frage, ob man dort kulturell nicht allzu fest von diesen Open-Air-Veranstaltungen im Sommer abhängig ist und im Winter dagegen zu wenig läuft.
Es ist tatsächlich so, dass im Sommer ein bisschen wie ein musikalisches Wettrüsten ist mit diesen Open-Airs im Tessin. Das geht vom Valle Maggia, Magic Blues, das in diesem Jahr sogar Status Quo auf die Piazza nach Cevio lockt. Dann geht's Locarno weiter mit Moon and Stars, mit Depeche Mode, den Toten Hosen. Dann geht's weiter nach Lugano, Estival Jazz, Steve Winwood. Am Schluss kommt Chiasso mit Francesco De Gregori. Es ist wirklich, in diesen Wochen folgt sich ein Open-Air-Festival aufs andere. Der Abschluss macht dann so ein bisschen das Filmfestival im August in Locarno und dann kehrt in Tessin wieder die Ruhe ein, wie es so schön heißt.
Das heißt, man ist tatsächlich von diesen Sommermonaten auch besonders abhängig?
Ja, es gibt aus touristischer Sicht jetzt Bestrebungen, auch bei Schlechtwetter und im Winter Attraktionen bieten zu können. Es wurde ein Wasserpark eröffnet in Riviera, das Lido von Locarno wurde ausgebaut, einige Personen haben das Problem erkannt. Der Großteil ist aber immer noch der Meinung, dass der Sommer gepusht werden müsse.
Marian Baltisberger von der Tessiner Zeitung.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.